www.podcast.ch podcast.ch. Hallo und ich begrüße euch zu der 22. Folge von podcast.ch. Lang haben wir warten. Warum, wieso, das erfahren wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Und heute wollen wir uns auf die folgenden Themen fokussieren, wie zum Beispiel das Open Air St. Gallen. Dann haben wir es noch ein bisschen von der Medienkonvergenz, eben der Grund, warum die letzten paar Folgen ausgefallen sind, sozusagen. Und dann haben wir es noch von einer neuen Technologie, NFC und RFID. Was mit dem auf sich hat, und ja, vielleicht hört das im Hintergrund, läutet die Glocke. Eieiei, ist mühsam. Ich bin Adam Kehl und sage Hallo zu der 22. Folge. Bevor wir jetzt so richtig anfangen, möchte ich noch schnell uns aufs Kirchengeläut abhärten, dass es uns nachher nicht mehr auffällt während der Folge, dass wir uns konzentrieren können. Gut, jetzt haben wir uns dem Glockengeläut gewidmet. Jetzt können wir das Fenster wieder zumachen und sind hundertprozentig dabei bei podcast.ch. So, und jetzt fangen wir an. Gell? Das Open Air St. Gallen lockt dieses Jahr wieder ganz, ganz viele Besucher ins Sittertoppel. Und kein Wunder bei dem Line-Up, wie zum Beispiel Kings of Leon, die Ärzte oder zum Beispiel auch Klangkarussell kommt dieses Jahr. Die kommen alle. Und ja, 4,5 Monate vor dem Start am 27. Juni ist es bereits ausverkauft. Das heisst, alle Tickets sind weg. Und ich habe einen kleinen Beitrag aufgenommen, wo noch nicht nur gehört, warum das Open Air so früh ausverkauft ist und was sich dann gross verändert. Wir hören uns in ein paar Minuten wieder. Bis dann. Das Open Air St. Gallen ist bereits 4,5 Monate vor dem Start am 27. Juni ausverkauft. Der Schock sitzt vor allem bei den Open Air Fans tief, die eben noch kein Ticket gekauft haben. Die Mediensprecherin Sabine Bianchi erklärt sich den grossen Ansturm so.
Also einerseits sind letztes Jahr ganz ein Haufen treue Open-Air-Fans vor verschlossener Tür gestanden, weil sie kein Billett mehr hatten, weil wir dort einen Monat vor Festival ausverkauft waren. Und ich glaube, die haben dieses Jahr wirklich sehr früh zugegriffen und sich ihre Tickets gesichert. Zum anderen haben wir dieses Jahr schon frühzeitig Bands bekannt geben und haben mit diesen Bands auch gleichzeitig den Nerv vom Publikum getroffen. Und da hat sicher alles dazu geführt, dass jetzt die Ticketkurve steil nach oben gegangen ist und wir jetzt schlussendlich ausverkauft sind.
Neben dem grossartigen Line-Up wird sich bei der 37. Ausgabe vom Open Air St. Gallen etwas ändern.
Also die grösste Änderung ist sicher die Einführung des Bargeldosenzählen. Das heisst, wir führen auf dem ganzen Gelände ein, dass man nur noch mit dem Cashless Payment, also mit einem Chip, der integriert ist auf dem Festivalbändel, zahlen und so eigentlich kein Bargeld mehr braucht, um seine Konsumation an den Bars oder an den Ständen zu begleichen. Das ist sicher die grösste Änderung, die alle wird betreffen.
Das neue Zahlungssystem auf dem Gelände passt nicht allen Besucherinnen und Besuchern. Viele haben Angst vor Diebstählen und kritisieren das neue Cashless-System. Was sagt das Open Air St. Gallen zum Thema Missbrauch und Diebstahl?
Also von wegen Missbrauch, das ist eigentlich nicht möglich, weil jeder Bändel hat einen Chip, der eine eigene Nummer hat und die Nummer funktioniert nur einmal auf dem ganzen Gelände. Was Diebstähle betrifft, da setzen wir natürlich auf die Eigenverantwortung von unseren Besucherinnen und Besuchern. Man hat früher schon sehr gut müssen auf seinen Bändel aufpassen. Das ist früher noch schon sehr, sehr viel Geld wert gewesen, nämlich der Preis vom Ticket. Also wer sein Bändel verloren hat, ist dann unter Umständen auch nicht mehr ins Gelände reingekommen. Und jetzt muss man einfach halt noch ein bisschen besser auf den Bändel aufpassen. Aber das ist eigentlich genauso, wie man auf sein Portemonnaie aufpassen muss. Jetzt hat man einfach nur noch etwas eigentlich, eben den Bändel, wo man einfach muss beobachten und gut dazuschauen.
Auf den Bändel sollte man also besonders gut aufpassen. Sonst ist nicht nur das Ticket weg, sondern eben auch das virtuelle Portemonnaie. Wie wir gehört haben, wird dieses Jahr im Open Air St. Gallen das sogenannte Cashless-System eingeführt. Und dort geht es eben auch, hat etwas mit unserem späteren Thema zu tun, mit der RFID- und NFC-Technologie, dazu später. Aber zu dem neuen Cashless-System stehen natürlich nicht alle Leute so sehr wohlgesinnt dahinter. Ja, regt sich auf, weil bei dem System tut man am Anfang oder Während dem Open Air kann man sich Geld auf den Bändel laden. Mit dem Bändel geht man dann alles bequem zahlen. Und am Schluss kann man dann das feurige Geld, das man auf dem Bändel hat, kann man das sich auszahlen lassen und dem friedlich heimgehen. Viele Leute finden das eine Sauerei. Weil erstens haben viele Angst, dass eben dann während dem Open Air mehr Bändel geklaut werden, weil die Bändel sind nicht personalisiert. Das heisst, wenn du oder er oder sie so ein Bändel klaut und geht mit dem zahlen, kann man nicht nachweisen, dass einem der Bändel eben gar nicht gehört. Schon letztes Jahr habe ich auch schon ein bisschen gehört, dass viele Bändel geklaut worden sind, dass eben die kein Ticket hatten, sich den Bändel wieder anneigen und dann ans Open Air St. Gallen gehen. Es gibt aber auch ein paar, die haben Freude, weil mit dem neuen System muss man nicht mehr aufs Portemonnaie und den Bändel aufpassen, sondern eben nur auf den Bändel. Und wenn man das vielleicht ein bisschen gescheit macht, dann wird es einem jetzt wohl klingen, dass einem der Bändel nicht geklaut wird. So, und jetzt zu den Tickets. Die Tickets sind alle weg. Das ruft ganz viele Hobbyhändler auf den Plan und die verkaufen ihre Tickets oder haben nur Tickets gekauft, um es eben nachher für mehr Geld auf Versteigerungsplattformen wie zum Beispiel Ricardo.ch zu verkaufen. Dort gibt es ganz, ganz viel Angebot. Ja, Preise fangen bei 300 Franken an, hören bei 500 auf. Mich nimmt es Wunder, wie viel Geld ein echter Open-Air-Fan bereit ist zum Zahlen. Original kostet es ja nur so um 200 Franken herum und ja, das ist halt schon ein bisschen Sauerei. Für die, vor allem für die, die unbedingt gehen wollen, kein Ticket haben und jetzt eigentlich müssen doppelt so viel zahlen, dass sie eben gehen können. Und jetzt gibt es eine frische Klangpause. Wir haben es jetzt von der Medikonvergenz. Die letzten paar Monate war es ziemlich ruhig auf podcast.ch. Außer dass halt ein YouTube-Film veröffentlicht worden ist. Das hängt mit meiner Abschlussarbeit über Medienkonvergenz in der Schweiz zusammen. Und für alle die, die jetzt denken, hey, Medienkonvergenz, was ist das? Also Medienkonvergenz selber, das ist ein Begriff, der kommt eigentlich ganz, ganz in vielen Gebieten vor. Das heisst, es kommt in der Technik vor, in der Wirtschaft und eben auch im Journalismus. Und wenn wir jetzt bei der Wirtschaft sind oder eben bei der Technik, ist es seit dem Internet, seit der Digitalisierung, seit es Computer gibt, iPhones, Smartphones und so, ist es eben möglich, dass man zum Beispiel über einen Computer Radio hören kann, Zeitung lesen, über das Internet oder auch Fernsehen schauen. Und diese Annäherung oder Verschmelzung von diesen Medien ist eben die Medienkonvergenz. Und diese Medienkonvergenz spürt nicht nur der Konsument, der also im Computer 20minuten.ch eingeht zum Beispiel und dort sich den Inhalt durchklicken und Videos schauen kann, sondern es spürt eben auch der Journalist. Und wenn er seine Arbeit verrichtet, heutzutage ist es viel so, dass ein Journalist, der zum Beispiel filmt, der muss auch in der Lage sein, zum einen kleinen Bericht schreiben. Das heisst, er macht ein Video, tut das auf die Homepage stellen und dazu schreibt er einen Text. Ist auch schon multimedial unterwegs. So zum Beispiel jetzt mit der Fusion zwischen dem Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen zu SRF, Schweizer Fernsehen und Schweizer Radio und Fernsehen, ist es eben so, dass dort werden jetzt immer mehr Redaktionen zusammengelegt. Viele sind schon zusammen. Und zum Beispiel jetzt, wenn wir uns das Format Zambo anschauen, das ist eine Kindersendung, das gibt es auf dem Radio, auf dem Fernsehen und im Internet. Da zum Beispiel ein Redaktor oder ein Reporter von Zambo, der auch noch Moderator ist, der arbeitet mit dem Fernsehen, mit dem Radio und der schaut im Internet auf zambo.ch, dass dann alle Kinder lieb miteinander sind und dass Kinder auch können Text konsumieren und Inhalt konsumieren. Das heisst, er ist eigentlich sozusagen trimedial unterwegs, multimedial oder eben medienkonvergent. Und es hat jetzt viel auch verändert, so im Journalismus auch und in der Ausbildung. Und genau das habe ich ein bisschen angeschaut. Und vielleicht irgendwann lade ich mal die Arbeit auf, dass ihr euch einen besseren Überblick könnt verschaffen könnt. Ich habe einen praktischen Teil dazu gemacht. Das heisst, ich habe Kurzfilm produziert, einen Dokumentarfilm über die Alpflix. Ich bin eine Woche lang auf die Alpflix aufgegangen und habe dort einen Film aufgenommen. Das erste Mal bin ich mit Film in Kontakt geraten und habe dann einfach mal ein bisschen improvisiert. Wie macht man das eigentlich? Von welchen Perspektiven kann man da filmen? Und habe einfach mal ein bisschen ausprobiert. Entstanden ist ein 14-minütiges Video, das man auf YouTube anschauen kann, beziehungsweise auf podcast.ch. Dort könnt ihr euch reinklicken und mal das Filmchen über die Alpflix schauen. Und das ist eigentlich noch nicht medienkonvergent. Medienkonvergent ist dadurch geworden, dass ich eben auch einen Audiobeitrag gemacht habe. Das heisst, ich habe gefilmt. Dazu hatte ich noch eine Tonspur, zum Beispiel ein Interview. Aber dort war auf einmal das Licht schlecht, oder? Das heisst, ich habe dann gedacht, okay, gut, als Film kann ich es jetzt nicht verwenden, aber wie wäre es, wenn ich jetzt einfach einen Audiobeitrag daraus mache? Ich habe einen Audiobeitrag daraus gemacht und wie der tönt, das hörst du jetzt. Im Sommer herrscht Hochbetrieb auf der Alpflix. Verschiedene Bauern aus dem Unterland schicken ihre Kühe auf. Senne und Hirte werden in Alpenalltag eingespannt und produzieren Tag für Tag Käse, Joghurt, Butter und Rahm. Die Gabriela Spinas ist Alpmeisterin und dafür verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft. Ich habe sie getroffen und ein paar spannende Sachen wissen. Wie viele Kühe braucht es denn auf der Alp?
28 Kühe. Das Jahr haben wir weniger Kühe gehabt. Sonst haben wir 35 Kühe gehabt. Dann haben wir noch über 6 vom Unterland gehabt. Und jetzt haben wir gedacht, es ist gescheiter, wenn unsere genug Gras haben. Und jetzt haben wir 28 Kühe gehabt. Das Jahr war halt weit super gut gewesen. Und die haben jetzt eigentlich das Jahr so viel Milch gegeben wie das letzte Jahr 35. Die haben also gut 20'000 Liter Milch gegeben.
Aus diesen 20'000 Liter Milch sind dann schlussendlich rund 2 Tonnen Käse entstanden.
Aber die Käse müssen halt gepflegt werden, weil sie tun morgen ja Käse, dann zeige ich euch nachher, nehmen wir es raus auf dem Presstisch und am nächsten Morgen kommen sie da ins Salzbad rein, müssen sie etwa fast glaube ich, einen Tag im Salzbad sein und nachher werden sie dann eben jeden Tag natürlich regelmäßig geschmiert. Also, wenn sie dann älter sind, glaube ich, dann nur noch am zweiten Tag. Aber die werden jeden Tag geschmiert, aber die ersten 2 Monate oder 1,5 Monate mit Salz und dann einfach noch mit Wasser. Und das ist eben ein guter Keller, weil er feucht ist und nicht zu kalt. Weil sonst würden sie dann austrocknen. Und das ist jetzt wirklich ein sehr guter Keller. Wir haben uns auch gefehlt, von der Vorschrift her hätten sie am liebsten, wenn man den ganzen Kellerboden betonieren würde. Aber das werden wir nicht machen, weil sonst wird der Käsekeller zu trocken. Das ist ja nicht gut für den Käse.
Heutzutage gibt es viele Tricks, wie man Käse herstellt, dass er eben dann schlussendlich auch fein schmeckt.
Also 90% der Sennen im Kanton tun mit einer Kulturkäse, weißt, damit der Käse auch gut geraten wird. Früher hatte man Holzgewässe für Milchgeschirr. Und das Holz hat dann hat man nur mit Lab können Käse, also nur mit Lab müssen Käse. Weil das Holz hat mit der Milch das gemacht, was man jetzt an Kultur zusetzt. Wo dann nachher die Milchgeschirr ausgewechselt worden sind und die ersten Sennen ohne Kulturkäse haben, ist der Käse nicht so gut gewesen. Weil, jetzt muss man einfach eine Kultur zugeben, damit es mit den Bakterien funktioniert, damit der Käse gut wird.
Ich habe mich gefragt, was sind das für Leute, die im Sommer als Senn oder Hirte auf der Alp mitwirken? Und vor allem, wie wird man ein Senn?
Die kommen nicht direkt von der Landwirtschaft. Viele haben ein Studium gemacht oder auch nicht. Und dann machen sie also zum Senn werden, um auf einer Alp käsen, muss man ein Jahr Alperfahrung haben, als Zusehen. Und dann macht man einen 3-wöchigen Sennkurs. Und dann können sie hier arbeiten. Wir haben natürlich sehr viel Deutsche als im Alppersonal, weil ohne Deutsche würde das Alpsystem in der Schweiz gar nicht funktionieren. Es hätten zu wenig Schweizer, die auf die Alp würden, weil es ist natürlich auch beschränkt oder nur 3 Monate. Darum können sie dann auch nicht ewig kommen, weil irgendwann haben sie vielleicht Familien oder auch von der Arbeit her, wo sie immer in der restlichen Zeit von einem Jahr machen, sind sie dann einfach, können sie nicht über viele Jahre kommen.
Für die Zähne gibt es dann auch noch die Möglichkeit, neben ihrem eigentlichen Lohn einen kleinen Zustupf zu verdienen.
Also es wird da im Sommer nicht nur Käse, also sie können auch Joghurt machen, Quark. Und das können dann Senne direkt vermarkten. Sie kaufen von uns pure Milch für 1,10 ab und können dann einfach Joghurt am Passant, also jeden Abend ist Milch verkaufen, und dann können die Leute, das war ich glaube Joghurt-Arena, dann können sie Joghurt kaufen, Quark, Frischkäse und so. Weil, oder am Anfang haben wir noch keinen Käse zum Verkaufen.
Nach 3 Monaten ziehen Senne und Tierte wieder ab und widmen sich ihrem Alltag im Unterland. Die Gabriela, die das ganze Jahr auf der Alp lebt, geniesst den Alpenalltag. Trotzdem gibt es Sachen, die ihr nicht so gefallen.
Was in den letzten Jahren halt wahnsinnig geändert hat, die riesigen Auflagen, die wir haben, die Kontrolle mit der Tierdatenbank, die ich anmelden muss, abmelden. Dann gibt es eben Lebensmittelkontrolle, dann gibt es Weidekonzepte. Also es ist mit sehr viel Formular verbunden. Ja, das ist das, was nicht so schön ist. Aber sonst ist das schon mein Leben. Aber ich mache es vor allem wegen der Tiere eigentlich.
Wer mehr über die Alpflix erfahren will, der findet unter trimedial.ch einen Kurzdokumentarfilm. Und so läuft es auf der Alpflix. So, ich habe es am Anfang noch angedeutet. Wir haben jetzt noch ein bisschen von der NFC-Technologie. Es heisst Near Field Communication und es ist relativ neues NFC. Und vor allem, es ist eben neu, dass man es auch als Zahlungsmethode einsetzt. Das heisst, alle die, die jetzt ein neues Kreditkärtchen haben, das erst gerade rausgekommen ist, die haben dort, oder die meisten haben wahrscheinlich dort so ein NFC-Chip drin, steht auf der Kreditkarte PayPass. Und mit dieser Technologie bzw. mit dem Chip in dem Kärtchen soll es möglich sein, dass man in Zukunft oder jetzt schon ein paar verschiedene ausgewählte Verkaufsstellen, dass man eben das Kärtchen einfach anheben kann, macht Piep und schon ist der Einkauf abgebucht. Und neu ist es eben auch so, dass die Handys mit der NFC-Technologie ausgerüstet sind. Das heisst, in der Zukunft wird es möglich sein, dass wenn man irgendwo geht, einkaufen, dass man dann einfach das Handy anheben kann und der Betrag wird einem dann einfach so ganz chillig vom Konto abgebucht. Ist auch eine gute Sache, aber es birgt halt viele Sicherheitslücken. Und ich habe mal ein bisschen rumgespielt mit dieser Technologie. Ich habe mir im Internet so Tags, NFC-Tags bestellt. Das sind so, also ich habe so runde Kleber bestellt, sind nicht ganz günstig. So für so einen runden Kleber zahlt man in der Schweiz rund 3 Franken. Ist ziemlich teuer. Also für die, die viel so Tags kaufen wollen, die kaufen es gescheiter im Ausland. Dort kostet es nicht mehr so wahnsinnig viel. Halt immer noch ein bisschen ein stolzer Preis, aber ja, ob es sich überhaupt lohnt, das hören wir jetzt. Und so habe ich die Tags gekauft. Das sind so, ich habe es nachher mal auseinandergenommen, eine besteht aus einer Antenne, so eine Spule, Metall oder was auch immer, was das für ein Material ist. So Spulen, das dient als Antenne und die ist mit einem kleinen Chip verbunden. Und der NFC-Chip, der braucht keine Energie. Wenn man jetzt so ein Lesegerät hat, wie zum Beispiel das Handy, in den neuen Handys ist auch gerade so ein NFC-Lesegerät eingebaut. Und wenn man so eins hat, kann man das an diesen Chip anheben, kann etwas draufschreiben, zum Beispiel einen Befehl oder so. Und der tut sich dann auf dem NFC-Chip abspeichern. Der NFC-Chip hat ganz, ganz einen kleinen Speicherplatz, reicht gerade mal für ein paar Befehle. Und dann kann man eben zum Beispiel mit dem Handy einen Befehl draufschreiben, dass das Handy sich zum Beispiel, keine Ahnung, auf eine Homepage geht, wenn man das Handy an den NFC-Chip anhebt. Oder zum Beispiel, dass man den Wecker stellt, wenn man das Handy an den NFC-Chip anhebt. Sagen wir mal so, Leute, die sich gerne für so Sachen interessieren, die werben auch damit, dass man zum Beispiel jetzt eigentlich auch so einen NFC-Tag kaufen kann, zum Beispiel im Auto hinein, hinter das Bett. Und wenn man geht schlafen, hat man dann das Handy an den NFC-Chip an. Das Handy stellt den Wecker, stellt auf lautlos, stellt das Netz ab und ja, schläft. Und am nächsten Morgen läutet dann der Wecker, man hebt das Handy wieder an den NFC-Chip an, der Wecker deaktiviert sich und man geht ins Auto arbeiten, hebt das Handy an den NFC-Chip im Auto an, die Musik stellt ein und so weiter und so fort. Und ich habe mir eben so ein paar Tags bestellt, habe mir so ein paar Befehle drauf programmiert, drauf geschrieben und habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe zum Beispiel in der Schule einen NFC-Chip angeklebt und wenn ich in die Schule gehe und das Handy dort anhebe, dann stellt sich das Handy auf lautlos, weil die Lehrer findet das nicht so lustig, wenn während dem Unterricht das Handy aufs Mal läutet. Wenn ich am Abend ins Bett gehe, habe ich mal ausprobiert, um eben den Wecker zu draufschreiben. Hat soweit funktioniert, bis mal irgendjemand zu mir gesagt hat, aber Adam, geht's nicht einfach mit einem Klick, um den Wecker zu deaktivieren? Oder kannst du das nicht einfach mit einem Knopf drücken, dass eben das Handy lautlos ist? Dann habe ich gedacht, okay, gut, das stimmt. Und darum finde ich jetzt, wenn man die NFC-Technologie in dieser Richtung verwendet, dass es eher ein bisschen so ein Gag ist, vielleicht um ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die NFC-Technologie gibt es ja nicht nur in so Tags, wo man ein bisschen so Spielereien machen kann, sondern NFC gibt es auch schon heute. Oder eben auch die Vorgängertechnologie RFID. Ich glaube, Radio Frequency Identification. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Die Technologie steckt schon in Schlüssel oder zum Beispiel in Skikarten, wo man beim Skilift einchecken kann, wo man durch Barrieren durchlaufen kann. Und bei NFC ist es eben so, dass das nur auf kleine Distanz funktioniert. Das heisst, das Lesegerät muss 1 bis 2 cm näher an den Chip hin und erst dann kann man da auslesen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen im App Store von Android, im Google Play ein bisschen geschaut nach Apps. Und dort gibt es Apps, wo man zum Beispiel kann, an Schweizer Pass, also mit installiertes App auf dem Handy, gibt es Geburtsdatum ein, wenn der Schweizer Pass abläuft. Dann hat man das auf den Schweizer Pass drauf und schon hat man das Fotos. Fingerabdrücke und so sind zu gut verschlüsselt, sagen wir es mal so. Aber schon ein Laie kann sich das ganz einfach das Passbild aufs Handy holen. Oder zum Beispiel, ich habe ein Programm gefunden, ich weiß nicht mehr genau, wie es heisst, aber wenn man das an eine NFC-Kreditkarte anhebt, dann hat man sehr schnell das Ablaufdatum und die Kartennummer auf dem Handy. Zeigt es einem einfach so an, muss vielleicht sich ein bisschen üben in dem Ablesen, aber dann, sobald man es kann, dann hat man einfach das Ablaufdatum und die Kartennummer. Man kann nicht wahnsinnig viel anfangen, aber es geht doch einfach um das Prinzip, dass jemand, der keine Ahnung hat, kann sich einfach so ein Programm abladen und die Daten auslesen. Dann stellt sich die Frage, was kann einer, der sich eben gut mit dem auseinandergesetzt hat und die Technologie gut kennt, gut kann programmieren. Also, es heisst, dass NFC eben Sicherheitslücken hat, wie viele andere Technologien auch, aber da gibt es sicher noch die Kinderkrankheiten von dieser NFC-Technologie. Es geht ja auch so ein bisschen Geschichte um, dass man später kann, dass jemand, der eine NFC-Kreditkarte hat, dass der zum Beispiel die Karte ins Portemonnaie tut, geht in die Stadt geht und dann kommt ein Dieb und klaut ihm nicht das Portemonnaie, sondern hebt ihm einfach das NFC-Lesegerät an den Rucksack, ans Portemonnaie, an die Hose an, liest die Daten aus und geht dann friedlich einkaufen. Ist eine spannende Technologie, aber eben, es gibt Sicherheitslücken, wo es berechtigt ist, um ein bisschen die Technologie anzuzweifeln. Und, ja, aber sonst ist es doch eine gute Idee, dass man später mal einen Schlüssel fürs Auto, fürs Haus, zum Beispiel aufs Handy programmieren, dass man, wenn man ins Haus will, einfach das Handy anhebt und dann ins Haus kommt. Das ist Zukunft. Und ich sage jetzt Tschüss miteinander, weil die Podcast-Folge ist schon langsam wieder fertig. Wir hören uns sicher bald wieder. Ich sage Tschüss, einen schönen Tag, ade, merci, ciao miteinander.